Schön. Lasst uns Platz nehmen. Preis dem Herrn. Darf ich stehen in dem heiligen Raum? Darf ich vor dir stehen, oh Gott? Als wir das gesungen haben, ich habe gedacht, das kann schneller gehen, als wir denken. Die Welt steht am Vorabend eines Krieges. Wenn ich daran denke, dass was dort am Persischen Golf passiert, das sind Zeichen, das sind Warnungen, also Signale, die wir aufhorchen sollten. Die Gerichte Gottes kommen. Darf ich stehen, oh Herr? Ja, und es geht ganz schnell. Du wachst morgens auf und hörst die Nachrichten, wie eine Atombombe ist gefallen. So wie die Leute in Hiroshima und Nagasaki. Die sind morgens um alle Herrgotts früh geweckt worden und gar nicht mehr aufgewacht. So schnell kann es gehen. Und deshalb ist bereit sein, ist alles. Die Gerichte Gottes kommen, das ist mein Thema. Ich werde auch das ganze Wochenende darüber sprechen. Morgen werde ich über die Sonne sprechen. Wer bestimmt das Klima? Das Klima bestimmt nicht die Frau Merkel und nicht die Frau Future und auch nicht irgendwelche technische Einrichtungen oder ja, Abschaffungen oder also dass alles nur mit Windrad und mit Sonnenenergie betrieben wird. Nein, Gott bestimmt das Wetter. Er hat das letzte Wort auch in Sachen Klima. Ich werde morgen sehr viele interessante Wahrheiten sagen. Auch, ich habe sehr viel gelesen, mich sehr damit mit der Materie beschäftigt, das hat mich bewegt und so weiter. Also ich lade dich ganz herzlich ein. Und am Sonntag habe ich ein gutes Thema, die Wahrnehmung Gottes. Wie erlebe ich Gott? Wie erfahre ich Gott? Und du wirst erstaunt sein, Gott erlebt man nicht, indem man nur ja, Eier und Kuchen und Milch und Honig gibt, sondern wir erleben Gott durch Mangel, durch Tiefen, durch Krisen, durch Katastrophen. Gott wird sich offenbaren. Herr, lass mich sehen die Macht deiner Stärke. Das haben wir gesungen und wir werden sehen, was Gott alles kann. Verstehst du, wir werden überrascht sein. Nicht nur, was die Menschen können, sondern was Gott kann. Gott kann seine Kinder mitten in der Not bewahren, mitten durch das Rote Meer durchbringen, mitten durch die Wüste seine Kinder wunderbar versorgen. Gott kann das. Wir werden es erleben und wir werden auch staunen, was Gott alles vermag. Die Gerichte Gottes kommen, das Countdown läuft. Niemand kann es mehr aufhalten. Die gebundenen Engel, die am Strom von Euphrat stehen, also persischer Golf gehört mit dazu und so weiter, die werden langsam gelöst schon, die Fesseln. Ich spüre, wie die Fesseln gelöst werden, sie befreit werden und wie sie freigesetzt werden. Und niemand kann das aufhalten. Niemand kann das aufhalten. Es kommt, wie es kommen muss. Da kannst du beten, da kannst du fasten, da kannst du tun, was du willst. Gottes Gerichte kommen. Gottes Gerichte kommen, denn die Welt ist gerichtsreif. Die Welt ist gerichtsreif. Niemand bleibt ungestraft. Ich lese in Jeremia Kapitel 51, Vers 1. Und so spricht der Herr. Und ich möchte in diesen Tagen sehr viel Bibel verwenden. Die Bibel einfach sprechen lassen. Und du kannst dich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes streiten. Und die Bibel ist älter als Deutschland. Älter als das Grundgesetz. Älter als europäische Gemeinschaft und all das, diese ganzen ja, Institutionen. Gottes Wort ist älter. Und so spricht der Herr. Seht, ich lasse einen verheerenden Sturm über Babylon und die Bewohner von dort kommen, denn dort haben auch meine Feinde sich zusammengerottet und ich schicke Fremde zu ihnen, die das Land erobern, die Menschen davonjagen, so wie der Wind den Spreu davonweht. Ich schicke das. Nicht der Trump. Und nicht der Putin oder der Chinesen, nein, Gott macht die Dinge. Ja, ganz Babylonien wird geleert und gefegt, so steht es in der Bibel. Gerichte Gottes brauen sich zusammen über ja, den ganzen Westen und der Westen wird mächtig gerichtet. So wie der Kommunismus fiel 1989 und danach, so wird auch der Kapitalismus fallen. Beide materialistische Religionen müssen fallen. Und die Schrift an der Wand steht ganz klipp und klar. Mene, Mene, Tekel, Ufrasin, gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Ihr Lieben, wir stehen vor einer Katastrophe. Das hört man nicht gerne. Ich würde gerne eine Predigt halten. Halleluja, Lob und Dank. Der Herr ist gut, der Herr ist wunderbar. Nein, der Herr ist auch gerecht. Und der Herr ist auch heilig. Und der Herr lässt nichts durchgehen. Und ja, und die Wahrheit muss siegen. Die Wahrheit, das Recht Gottes muss siegen. So, die Leute auf der Titanic ließen sich nicht warnen. Ach, uns kann nichts passieren. Wir sind in Sicherheit. Und du siehst, die Eisberge sind im Kommen. Man wurde gewarnt, man hat nicht auf die Warnungen gehört. Und was ist passiert? Plötzlich rumpelt es. Und plötzlich kracht es. Die Wahrheit bleibt Wahrheit. Auch wenn man es nicht glaubt, auch wenn man es nicht wahrhaben will, auch wenn es man nicht hören will. So, deshalb die Wahrnehmung Gottes wird am Sonntag das Thema sein. Gott hat in seinem Wort offenbart, was kommt. Denn Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Tut gar nichts. Auch die Gerichte, manchmal Jahrtausende, Jahrhunderte wird es angekündigt. Und eigentlich alle Menschen, die ein bisschen sensibel sind, die ein bisschen empfindsam sind, die spüren, etwas ist in der Luft. Etwas bahnt sich an. So wie man spürt, jetzt kommt der Frühling. Oder jetzt kommt der Sommer. Oder jetzt kommt der Winter wieder. Verstehst du? So, wir spüren das. Und deshalb sagt die Bibel, der kluge Baumeister hört das Wort Gottes, nimmt es zu Herzen und baut sein Haus auf dem Felsen, denn er weiß, der Sturm wird kommen. Es wird nicht immer so glatt und so schön sein und so bleiben. Der Sturm wird kommen, die Flut wird kommen, die Katastrophe wird kommen. Und er wusste das und deshalb sein Haus blieb stehen. Aber der Dumme, was hat er gemacht? Er hat sein Haus unten im Tal gebaut. Ach, wir sind hier in Sicherheit. Links und rechts. Steile Berge, was kann mir passieren? Und plötzlich kam die Flut und nahm ihn weg. Wir bekommen Probleme, meine Lieben, wenn wir nicht das tun, was wir wissen, was wir tun sollten. Und deshalb darf ich stehen vor dir, Gott. Darf ich, bin ich bereit, werde ich dir begegnen können? Kann ich dir begegnen? Bin ich schon so weit, dass ich dir begegne? Lass uns drüber nachdenken. Wir sind von Gott geschaffen, um einfach Gott Recht zu geben und nach seiner Wahrheit zu leben. Alles Wissen dieser Welt wird am Tag des Gerichts nichts nützen. Weißt, du kannst viel wissen. Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun, wer da weiß, seine Seele zu retten, der wird gerettet werden. Und Satan benutzt das Wissen dieser Welt, um den Geist zu töten, den Heiligen Geist in dir, dieses Gewissen, die innere Stimme zu töten. Ach, es hat noch viel Zeit. Unser Herr kommt noch lange nicht. Der Wald hatte schon die Türklinge in der Hand. Der Wald hatte schon ein paar Mal angeklopft. Ja, der ungläubige Mensch nimmt das nicht wahr, will es nicht wahrhaben, dass wir schon sehr weit in der Zeit voraus sind. Ich habe in den letzten Tagen euch einiges darüber gesagt. Also die Seidenstraße wird gebaut, der Könige vom Aufgang der Sonne werden kommen. Die sind mitten unterwegs, China ist im Aufbruch. Gog und Magog, Russland und so weiter, das sind Völker, die sich schon in den Startlöcher bereit machen. Und auch USA. USA war die längste Zeit als Supermacht. Keine richtigen Kriege gehabt und so weiter. Gott wird auch USA ganz mächtig und schön saftig strafen. Wir werden uns erstaunt sein, was da alles passiert. Gott lässt auch die ganzen Scheinheiligen nicht ungestraft. Der Mensch will nicht wissen. Der will nicht wissen, dass Gericht kommt. Und die Bibel ist deshalb voll von Gericht. Weißt du, es redet, die Dinge werden kommen. Jesus hat klipp und klar gesagt in Matthäus 24, Lukas 21, da kannst du nachlesen. Da hat er vorausgesagt, es werden schreckliche Dinge kommen. Zeiten, die es noch nie gar nicht gab. Zum Beispiel, dass der Bürger erfasst wird, die Computertechnik und so weiter. Das hat vor 100 Jahren noch gar nicht gegeben, nicht einmal vor 50 Jahren, dass der Mensch erfasst wird. Da hieß es plötzlich, der gläserne Mensch. Der große Bruder, verstehst du, und der große Bruder weiß heute alles, was du machst, was du isst, was du tust, wo du gehst. Du wirst abgehört und du wirst ausspioniert, es geht nicht mehr. Aber der Mensch will nicht wissen. Mir passiert nichts, so wie die Leute auf der Titanic. Nur die bereit waren. Da ist von einer Frau wird berichtet, die hat Pelzmantel angezogen und ihren Schmuck und Schätze genommen und saß auf Deck. Sie hat gesagt, das kann nicht gut gehen, wenn die sagen, wir sind unsinkbar, uns kann nichts passieren. Wir sind unsinkbar. Und du siehst, sie sind gesunken, so wie Wettsteine in die Tiefe sind sie runtergegangen, tausende von Meter. Weißt du, ein moderner Mensch will mit Gott nichts mehr zu tun haben, will mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Jesus ist out in dieser Zeit. Weißt du, du kannst von Gott reden, vom Wetter reden, vom Allah reden, von Krishna reden, du kannst von Buddha reden, du kannst von allem Möglichen, ja, kannst sogar vom Pastor Matutis reden, aber ja, nicht von Jesus. Verstehst du? Ja, nicht von Jesus. Der Teufel will das Wissen der Menschen töten. Und das haben die Juden sich vorgenommen, im Talmud den Namen Jesu auszulöschen. Da kommt der Name Jesus nicht vor. Im Talmud, im babylonischen Talmud, kommt Jesus nicht vor. Das ist der Sohn der Hure und so weiter. Aber Jesus kommt nicht vor. Nur in Umschreibungen. Und sie haben Jesus versucht auszulöschen. Und jetzt versucht die ganze Welt, den Namen Jesus auszulöschen. Es ist so unpopulär, von Jesus zu reden. Aber ich kann es nicht lassen, von diesem Namen Jesus. Halleluja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Mir ist vollkommen egal, was die denken, wie sie sich fühlen und was ihnen juckt oder nicht juckt. Der Name Jesus ist eine ausgeschüttete Salbe. Halleluja. Du nimmst die Salbe, reibst dich ein und du fühlst dich gleich wohl. der Name Jesus. Aber der Teufel möchte, dass der Name Jesus vergessen wird, ausgelöscht wird, kein Mensch mehr denkt. Die Leute gehen auch nicht mehr in die Kirche. Die Gottlosigkeit ist ein Zeichen des Endes. Die Kirchen leeren sich, und ich komme noch darauf zu sprechen ein bisschen. Verstehst du? Das ist auch ein Zeichen, dass die Menschen den Glauben ablegen. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, denkst du, dass ich noch Glauben finde? Ich werde Religion finden an jeder Ecke, aber ich werde Glauben nicht mehr finden. Echten Glauben, dass man auslebt, dass man praktiziert und so weiter. Der Teufel will nicht mehr zulassen, dass die Menschen mit Jesus was zu tun haben, dass sie mit Jesus umgehen. Er setzt alles dran, dass man Jesus meidet, verachtet und so weiter. Und vor allem auch in christlichen Kreisen, sogar bei dir und mir, versucht er, dass wir Jesus gar nicht so ernst nehmen. Das, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Wenn man Jesus nicht kennt, kann man auch gar nicht gerettet werden. Und das schon gar nicht im Gericht. Es ist so wichtig, dass du Jesus kennst. Dass du mit Jesus gehst, du brauchst einen Rechtsanwalt, einen Advokat, der zur Seite steht. Das ist der Herr Jesus Christus. Ohne Jesus, ohne Gott und ohne Hoffnung, ohne Glauben ist der Mensch verloren. Baruch, das ist ein apokryphisches Buch im Alten Testament, angeblich von dem Baruch, dem Schreiber des Jeremia, der Schreiber des Jeremia. Der Baruch schreibt im Kapitel 3, Vers 10 und folgende Verse, steht also in der modernen Lutherbibel, könnt ihr das noch finden. Wie kommt es, Israel, dass du in deinem Land deiner Feinde bist, dass du in einem fremden Land alt wirst? Wie kommt es, dass du dich unrein machst unter diesen mit den Toten und dich mit den Toten abgibst und dass du zu denen gerechnet wirst und bist, die zu der Unterwelt gehen? Israel, was machst du? Für Volk Gottes, was machst du? Kinder Gottes, was macht ihr? Und da heißt es, das ist die Ursache, weil du die Quelle der Weisheit verlassen hast. Die Quelle der Weisheit, das ist Gott, das ist der Heilige Geist, weil du die Quelle der Weisheit verlassen hast. Und dann geht's weiter hier im Baruch Kapitel 3. Wärst du auf dem Weg Gottes geblieben, du hättest immer Frieden in deinem Herzen und in deinem Lande und in deiner Umgebung. Und du hättest in Frieden leben können. Aber so lerne nun, wo es Klugheit und Tüchtigkeit und Einsicht gibt, damit du gleich erfährst und wo du ein langes Leben und Glück bekommen könntest und wo es Frieden gibt, lerne, fang an zu lernen. Ist es also, und Jeremia und Baruch waren aus der Zeit, sind Zeitgenossen vor dem Untergang Judäas, wo der Nebukadnezar kam. So, da heißt, wer weiß, wo die Weisheit wohnt, der wird zu den Schatzkammern kommen und reich werden in Gott. Wer das weiß, wo Schatz ist, wissen die Leute heute, was Reichtum, was wirklich wahre Friede ist, wahre Freude ist. Die meisten Leute wollen nur Wohlstand, 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 aber Wohlstand bringt uns in die Hölle. Wir brauchen Reichtum in Gott. Was nützt es? Du kannst sagen, mir gehört die ganze Welt und wirst arm an deiner Seele. Wer Gott nicht begreift, geht verloren. Und dafür sorgt der Teufel, dass die Menschen dumm bleiben, unterbelichtet bleiben. In Baruch Kapitel 3, Vers 16, da heißt es weiter, wo sind die Obersten der Völker? Wo sind sie? Sie sind wie Tiere geworden. Und wo sind sie? Und wenn du den Menschen heute anguckst, der moderne Mensch ist wie eine Bestie, wie ein Tier. Der geht über Leichen. Da sind die Tiere viel humaner. In aller Liebe. Wo sind sie nun? Die unter dem Himmel und mit den Vögeln spielten, Silber und Gold sich anhäuften. Wo sind die? Wo sie einfach den Menschen vertrauten und Menschenvertrauen versuchten einzuflößen. Wo sind sie? Die konnten nicht genug Silber und Gold bekommen, heißt es hier. Und sie konnten nicht genug Silber und Gold bearbeiten. Und sie haben nicht begriffen, so fragt dieser Schreiber hier, wo sind sie nun? Sie haben alles gehabt, sie lebten im Wohlstand. Und da heißt es hier weiter, sie sind verschwunden und sind in die Unterwelt gestiegen und andere sind an ihre Stelle getreten. Schau, was aus den ganzen Reichen geworden ist, was ist aus Griechenland geworden, was ist aus Rom geworden, was ist aus Germanien geworden, was ist aus diesen ganzen Völkern und Ländern geworden. Sie sind alle untergegangen. Ihre Sprachen werden nicht mehr gesprochen, ihre Münzen gelten nimmer. Verstehst du, das ist die Situation. Sie sind verschwunden in die Unterwelt. Und da heißt es, die Jüngeren sahen zwar das Licht, wohnten auf den Erdboden, doch sie fanden den Weg der Erkenntnis nicht und erkannten den Pfad der Erkenntnis nicht. Auch ihre Kinder erfassten es nicht. Sie sind alle in die Irre gegangen. Schau doch die Menschen an. Das Volk geht in die Irre wie Schafe ohne Hirten. Und dann in Baruch 3 heißt es dann weiter. In Kanaan hörte man nichts mehr von Themen, sah man nichts mehr. Die Kinder Hagars, die Moslems, sie forschten nach irdischer Einsicht zwar. Die Kaufleute von Medien und Themen und so weiter dichteten zwar Fabeln, strebten nach Einsicht, aber sie fanden nicht mehr den Weg der Wahrheit. Und ich bin so traurig, ich muss euch sagen, ich bin so traurig, die Menschen finden den Weg zu Gott heute nicht mehr. Sie finden zum Teufel den Weg, sie finden den Weg in die Esoterik, sie finden den Weg zu den Spiritismus, sie finden den Weg zu den Islam, aber sie finden nicht mehr den Weg zu Gott. Sie finden den Weg nicht mehr zu Gott hier, sie finden den Weg zur Weisheit nicht. Und ihre Pfade haben sie vergessen. Ihre alten Pfade, wo die Großmutter, der Großvater gegangen ist, das haben sie vergessen. Wären sie nur auf dem Weg geblieben. Und weiter heißt es im Baruch, vor Zeiten wurden Riesen geboren, berühmte Leute, gute Krieger. Die hat Gott nicht erwählt, doch ihnen noch ihnen den Weg der Erkenntnis offenbart oder gezeigt. Und sie kamen um, weil sie die Klugheit nicht hatten. Sie hatten keinen Verstand. Die Menschen rennen in ihr Unglück ohne Verstand. Sie sind untergegangen in ihrer Torheit. Schau, du kannst den Leuten predigen, kannst erzählen, kannst mit ihnen beten, kannst ihnen vorbeten und vorsingen. Die kapieren es nicht. In aller Liebe. Der Teufel hat es fertiggebracht, dass man den Namen Jesus sich nicht mehr erinnern will. Und wenn du den Namen Jesus erwähnst, dann sagen sie, hör auf mit diesem Unsinn, hör auf mit diesem Quatsch. Das wollen wir nicht haben. Geh nach Hause. Ja, hast du sowas noch nicht erlebt? Den Namen Jesus hat man ausgelöscht bei den meisten Leuten, Zeitgenossen unserer Tage ist der Name Jesus ausgelöscht. Den kennt man nicht mehr. Mit dem weiß man nicht mal, was anzufangen. Auch bei den Christen, wenn du erzählst den lieben Heilandsleuten von Jesus, die haben gar keine Ahnung, was das ist, wie man mit Jesus lebt. In aller Liebe. Die ganzen lieben Heilandsleute. Jesus ist bei ihnen der große Unbekannte. Wer Jesus nicht kennt, meine lieben Geschwister und Freunde, der hat Gott nicht verstanden und den lässt Gott auch allein. Denn wer zu ihm, zum Vater kommen will, der braucht Jesus, muss Jesus haben, muss Jesus kennen. Und ja, der wird vor Gott allein stehen, ohne Rechtsanwalt. Er steht vor dem obersten Gericht aller Gerichte. Das Gericht kommt. Tag X kommt, der Tag des Gerichts kommt. Und da werden Menschen vor Gott stehen, müssen ganz allein, ohne dass sie irgendjemand verteidigt, ohne dass sie jemand rechtfertigt, ohne dass jemand ja, die Hand ins Feuer legt und ohne Priester, ohne Stellvertreter, der wird dastehen und beben und zittern und heulen und mit den Zähnen anfangen zu knirschen. Er wird allein vor Gott stehen müssen und Rechenschaft ablegen. Es wird ein schrecklicher Tag sein, wenn die Menschen Mutterseelen allein von allen guten Geistern verlassen, vor Gott treten und dann werden sie auseinandergenommen. Die Teufel werden sie anklagen, denn der Teufel ist immer noch der Ankläger der Menschen. Die Teufel werden sagen, hast du das nicht gemacht? Hast du das nicht gemacht? Warst du nicht da und dort? Denn der Teufel möchte einen kassieren. Weißt du, als du auf dieser Welt kamst, hast du wenigstens noch Vater und Mutter gehabt. Auch wenn es vielleicht Rabenmutter und Rabenvater war. Aber du hast wenigstens sowas gehabt. Die für dich sorgten, die dich angezogen haben, die dich gefüttert haben. Aber wer wird dich in der Ewigkeit versorgen? Das Gericht Gottes kommt. In aller Liebe. Ja, und wer wird dort für dich sprechen? Wer wird dich dort verteidigen? Wer wird dort dich in Schutz nehmen? Arm sind die Menschen für mich, die Jesus und den Heiligen Geist nicht haben. Die haben keinen Beistand. Und der Heilige Geist ist der Beistand, ist der Tröster, ist der Helfer, ist der Fürsprecher, der uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes vertritt. Wenn du den nicht hast, vergiss alles. Denn dein ganzes Laufen, dein ganzes Beten, dein ganzes Singen, ja, deine ganzen Opfer, alles vergeblich. Niemand, wenn du niemanden mehr hast, der für dich bürgt, der für dich an dem Tag einsteht, ja, oder gerade steht, wenn du niemanden mehr hast, der für dich die Hand ins Feuer legt und sagt, das ist, den habe ich erkauft, der hat was Gutes getan. Der Teufel will dafür sorgen, dass nichts mehr Gutes an dir bleibt, kein guter Faden. Der Teufel will nichts, für dich wird er nichts tun. Der wird dich noch mit Dreck bewerfen in der Ewigkeit. Und der Teufel hat nämlich an den Menschen kein Interesse, er hasst die Menschen. Und deshalb sehe ich immer wieder Menschen, die Gott nicht kennen, die hassen die Menschen, wollen mit anderen Menschen nichts zu tun haben. Die vereinsamen jetzt schon, die machen jetzt schon die Hölle durch. Da müssen sie gar nicht in die Hölle runter. Die haben jetzt schon Hölle auf Erden. Die Gerichte Gottes kommen. Und dann hassen sie Jesus noch dazu. Sie haben niemanden, der für sie einspricht. Mit dem Heiligen Geist schon gar nicht. Das ist gar nicht ihr Thema. Katastrophen, Krisen sind Signale von Gott. Gott ruft und Gott lockt und sagt, komm her, komm her, komm her. Ich will dich retten, ich will dich helfen, ich will dich ja in Sicherheit bringen. Ich denke nur an Pharao. Pharao war gar nicht so schlecht. Gott hat es immer wieder sich um ihn bemüht. Eine Plage nach der anderen. Und deshalb sind die Plagen und Gerichte nichts anderes als Liebeszüge Gottes. Ja, Gott wollte sein Volk erretten und er wollte Pharao zur Vernunft bringen. Und er bekam Zeichen von Gott durch die Plagen. Ja, lass gehen. Weißt du, und sobald es wieder vorbei war, hat er alles vergessen. Da musste wieder die nächste Plage kommen, eine größere, eine stärkere Plage. Und so passiert es fortlaufend. Die Gerichte Gottes kommen, ist mein Thema. Und so passiert eine Plage nach der anderen. Und jede Plage ist nachher größer und schlimmer. Zuerst ist es eine kleine Krise, da hast du einen Pickel. Die zweite Krise ist, da hast du einen Knoten. Die vierte Krise, dann hast du eine riesige Beule. Und so geht es weiter. Und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Es wird nicht besser, wenn es mal das Countdown läuft. Ja. Und jedes Mal, sobald es besser wurde, ja, kehrte nicht um. Sie taten nicht Buße. So steht es in der Offenbarung. Sie haben geheult, sie haben gejammert, sie haben geklagt, sie haben geschrien, sie haben gebrüllt, sie haben gestöhnt, aber sie taten nicht Buße. Ihr Herz und das Herz von Pharao war jedes Mal verstockter, noch verstockter. Wenn wir es auch die Menschen anschauen heute, die Plagen. Unsere Plagen sind nur Warnsignale, ein Ruf zur Umkehr, zur Sinnesänderung. Und morgen werde ich über das Klima sprechen. Es wird heißer. Es wird noch viel, viel wärmer. Verstehst du? Es wird nur viel wärmer. So warm wie im Backofen. Das macht dich gefasst. Die Bibel spricht von Schockwellen. Ja, die Gerichte Gottes sind Schockwellen. Sie gehen über diese Welt. Es sind extreme Ereignisse, es sind Druckwellen, Erschütterungen. Und die Nachrichten werden heutzutage so schnell verbreitet, da ist der Schuss noch gar nicht gefallen. Da redet schon die ganze Welt, was da passiert ist. Und morgens wachst du auf und hörst die Nachrichten und sagst, was ist da los in dieser Welt? Warum rennen sie alle? Ich habe einen afrikanischen Bruder aus Schad mal bei mir in Stuttgart gehabt. Er sitzt da am Fenster und guckt zum Fenster raus und er sagt, Pastor, Krieg ist ausgebrochen. Ich habe gesagt, wie bitte? Weiß ich gar nicht, ich habe noch gar nichts gehört. Guck mal, wie die Leute rennen. Die rennen zur Bahn, zum Zug, zum Bahnhof. Die rennen. Bei uns gehen die Leute nicht so schnell. Die rennen nur so, wenn es Krieg ausgebrochen ist. Pastor, komm ganz schnell, der Krieg ist ausgebrochen. Ja, du wirst gar nicht fassen können. Plötzlich bist du mittendrin und du kannst nichts dafür. Bis du in diesem Fall plötzlich verwickelt bist, bis du nichts mehr kannst und dann fragst du, mein Gott, warum? Warum muss ich das alles machen? Ist Gott noch fair? Gott ist fair. Aber bist du auch fair? Warum gerade ich? Und plötzlich kommen wir in Turbulenzen, in Sturm, in Unwetter, in Erschütterungen hinein, werden reingezogen. Und glaub mir, wenn da am Persischen Golf mal knallt, und da knallt es ganz sicher irgendwann, denn man baut nicht Waffen und setzt man sie nicht ein. Alle Waffen, die bisher gebaut worden sind, hat man immer noch eingesetzt. Von der Steinschleuder bis zur Kanone, bis zum Schwert, bis zum Pfeil und Bogen. Alle diese Waffen wurden eingesetzt. Und glauben wir auch, diese atomaren Waffen werden eingesetzt. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Bibel sagte voraus, vor 2000 Jahren, Jesus hat angekündigt, immer wieder. Und er hat gesagt, lasst euch warnen. Betet sogar, dass eure Flucht nicht passiert im Winter und am Feiertag. Und die Bibel ist voll von schockierenden Nachrichten. Ich habe für euch gelesen. Könnt ihr selber nachlesen. Liest Jeremia. Jeremia hat gewarnt. Und als er gewarnt hatte, wurde er dann in den Brunnen geworfen. Sagt, ach weißt du, bist ein falscher Prophet. Weil du uns nicht nach Mund redest oder wie die Ohren jücken und nicht nur von Wohlstand predigst. Du sagst, ja, ergebt euch, kapituliert euch, bringt euer Leben in Ordnung. Ja, du bist ein Verräter, Volksverräter, ein Nestbeschmutzer. Ja, das hat man dem Jeremia angedichtet. Der hat geheult. Der sagte, warum muss ich den ganzen Dreck ausbaden, lieber Gott, von dir? Die haben es eingebrockt. Und Jeremia hat dann die Freiheit gehabt, zu machen, was er wollte, nachher später. Er ist nach Ägypten abgehauen und hat gesagt, macht, was ihr wollt. ich werde mit euch nicht mitgehen, mit den Israeliten nach Babylon. Der hätte die Möglichkeit gehabt, nach Babylon zu gehen. Aber er sagt, macht ihr das. Ihr habt es gewollt, ihr habt verdient und jetzt löffelt ihr die Suppe auch aus. Schockierende Botschaften der Bibel. Ja, das sind schreckliche Worte. Kein Mensch will die Wahrheit haben und sagen, mein Gott, das wird passieren. Ein Drittel der Bäume, ein Drittel der Meere wird verseucht und sterben und ein Drittel der Menschheit wird ausgerottet werden. Stellen wir vor, ein Drittel der Menschheit, wie viel das ist bei 8 Milliarden? Ja, rechne aus, wenn du in Mathematik gut gewesen bist. Gottes Worte sind ja Worte aus einer anderen Welt. Ja, Gottes Worte sind Worte aus einer anderen Welt. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege aus einer anderen Welt. Gott sieht die Welt mit ganz anderen Augen. Seine Gerichte sind Gerichte aus einer anderen Dimension. Gott sagt, wie lange muss ich zuschauen? Wie lange muss ich alles schlucken? Wie lange muss ich mich beleidigen lassen? Wie lange muss ich mich anspucken lassen? Wie lange muss ich mich kritisieren lassen, mich als den schlechten Mann hinstellen? Bei Gott gelten ganz andere Maßstäbe, meine Lieben. Seine Gerichte sind Gerichte aus dem Jenseits und sie kommen ganz anders her. Löst die Engel jetzt, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften. Die Engel werden gelöst und Engel sind Mächte. Politische Mächte sind böse Mächte. Diese gebundenen Engel sind satanische Engel. Und die haben nichts Gutes im Schild. Wenn die losgelassen werden, Satan, du kannst alles machen, hat der Herr zum Hiob gesagt, zu dem Satan gesagt beim Hiob, du kannst alles machen, aber taste seine Seele nicht an. Du kannst alles machen. Und du siehst, was der Teufel gemacht hat. Der hat alles angezündet, alles gestohlen, alles ermordet, alles umgebracht, alles vernichtet, alles zerstört, sogar seinen eigenen seinen Körper angegriffen. Aber seine Seele taste nicht an. Und hör mir, Gott lässt Dinge, Gerichte zu, damit wir geläutert werden. Auch das Volk Gottes. Auch das Volk Gottes wird geläutert. Du glaubst doch nicht, dass die ganzen frommen Pfingstler, Charismatiker besondere Leute sind. Die sind manchmal schlimmer wie die Weltmenschen an manchen Stellen. Ja, die benehmen sich unmöglich. Die gehen manchmal über Leichen. Denen ist alles egal. Nur wir, ich. Und die wollen nur sie selbst sich entfalten. Die sammeln nur Karma-Punkte, wie ich neulich gesagt habe. Verstehst du? Karma-Punkte. Ja? Hauptsache, ich komme gut davon weg. Wir werden schnell mit Gott konfrontiert, mit einer anderen Wirklichkeit, mit einer höheren Gewalt. Und plötzlich heißt es, hier ist eine höhere Gewalt am Spiel gewesen. Weißt du, was das heißt, einer höheren Gewalt ausgeliefert zu werden? Ich habe in Stuttgart mal Erdbeben erlebt. Morgen sind alle früh, habe ich gedacht, da sind ein paar Düsenjäger durchgeflogen. Ich stand ganz stramm im Zimmer, wusste gar nicht, was passiert ist. Ich habe gedacht, eine Bombe ist explodiert irgendwo und die Erde bebte. Oder wir waren in der Schweiz, wir haben immer wieder dort Erdbeben gehabt. Meine Frau hat im anderen Zimmer gebetet. Ich habe gesagt, Heide, bet nicht so laut, die Wände wackeln. Verstehst du? Ja, aber sicher hast du das schon nicht. Du kannst nichts machen. Plötzlich hat die Lampe gewackelt, haben die Wände gewackelt. Und wenn die Erde bebt, du kannst nichts dagegen tun. Und es werden große Erdbeben geschehen. Ich denke, Amerika wird noch was ganz Großes und Schlimmes erleben. In Los Angeles, in Kalifornien, was sich dort unter diesem Kontinent zusammenbraut. Ich habe auf meiner Facebook-Seite mal einen Bericht gebracht. Vielleicht wachen welche Leute auf, manche wachen es nicht auf, das ist egal. Aber sie sind gewarnt worden, damit niemand sagen kann, ich bin nicht gewarnt worden. Mir hat niemand gesagt, doch, Pastor Matute sagt es immer wieder. Du kannst die Predigten nachhören und auf meiner Homepage-Seite nachlesen. Das sind so viele Warnungen, die Gott mir gegeben hat und gezeigt hat. Wach auf, wach auf. Ja, wir werden mit Gottes Allmacht konfrontiert. Weißt du, wir haben von der Allmacht Gottes gesungen heute. Was ist die Allmacht Gottes? Tuck, da kannst du nicht mehr spielen. Da ist Schluss mit lustig. Du bist ausgeliefert einer höheren Macht. Die höhere Gewalt. Ja, für die sind die wenigsten gerüstet. Was willst du tun, wenn die Wände wackeln, wenn der Boden sich auftut, wenn die Fluten kommen, so Tsunami, wie es vor Jahren in Indien war oder im Indischen Ozean war? Wir sind in der Endzeit mittendrin, auch wir als Christen, und wir müssen durch. Ja, wir werden entrückt. Ich glaube an die Entrückung. Ich glaube auch an die Entrückung. Aber Entrückung ist ganz was anderes, als was die meisten unter Entrückung verstehen. Der Herr wird die Seinen bewahren, weil sie sein Wort bewahrt haben. Sie werden bewahrt vor der großen Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Und der Herr wird die Seinen wegnehmen. Die Zeit wird verkürzt werden für die Auserwählten. Morgen werde ich darüber sprechen, was das heißt, die Zeit ist verkürzt worden. Auch wir werden durch eine gerichtsreife Welt gehen. Auch wir werden bedrängt. Auch wir müssen durch, ob es uns passt oder nicht, ob wir daran glauben oder nicht. Auch wir werden von den Gerichten, Krisen und Katastrophen betroffen sein. Jesus sagt, ihr werdet euch alle noch an mir ärgern. Ja, Heiland, ich glaube doch an dich. Ich liebe doch dich, ich lese deine Bibel, ich gehe doch in die Gemeinde. Ich bete ja jeden Tag. Ja, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Überleg einmal, was Jesus hier gemeint hat. Sie mussten alle durch das Tiefgehen des Verrats, der Verleugnung, der Kreuzigung, sie mussten das alles miterleben. Warum? Weil sie nicht anders sind wie die anderen. Du musst durch dieses ganze Chaos durch. Und die Bibel sagt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das ist das Geheimnis des Christen. Gericht. Gericht ist Gericht, verstehst du? Aber weil der Herr mein Hirte ist und weil ich dem Herrn vertraue und weil ich auf den Herrn hoffe, deshalb fürchte ich kein Unglück. Das ist das Geheimnis. Unglück ist da krass, dort krass. Ach, meine Zeit, überall kracht es. Und wenn 10.000 zu der Seite und 100.000 auf der anderen Seite fallen, Gott sagt, dich soll es nicht treffen. Das heißt nicht, dass du verschont wirst. In dem Moment, wo eine Atombombe hier auf Berlin niedergeht und alles verschmilzt und die Steine sogar aufgeleckt werden, der Sand wahrscheinlich, der märkische Sand, das wird aufgeleckt. Bevor das alles aufgeleckt wird, Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Du wirst nicht in dem gleichen Aschenhaufen aufwachen. Gott wird rauslassen wie ein Brand aus dem Feuer. Halleluja. Den und den und den und den. Und Gott kennt die Seinen. Auch wenn der Ofen 7-mal heißer gemacht worden ist. Auch wenn die Probleme 7-mal größer geworden sind. Gott kennt die Seinen und Gott bringt die Seinen durch. Und die Seinen sind singend ins Feuer gegangen. Halleluja. Gott ist gut. Weißt du, jeder kann singen, wenn Portemonnaie voll ist, wenn er gesund ist, wenn alles gut steht, wenn alles grünt und blüht und so weiter. Aber wenn es alles bergab geht, wenn alles zusammenbricht, dann Halleluja. Das ist das Geheimnis eines siegreichen Lebens. Ihr werdet euch alle an mir ärgern und werdet denken, warum lässt Gott das zu? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das habe ich gar nicht gelernt. Das hat mir mein Pastor gar nicht gesagt. Das habe ich noch nie geglaubt, dass sowas passiert. Aber die Jünger Jesu mussten all das miterleben, was Jesus bei der Kreuzigung miterlebte. Warum soll es dir besser gehen wie Jesus? Denk drüber nach. Sie waren alle erschüttert. Sie haben sich alle aus Angst vor den Juden sich versteckt. Ja, aber sie haben es überlebt, weil Jesus bei ihnen geblieben ist. Halleluja. Weil Jesus sich ihrer angenommen hat. Weil Jesus sagte, Peter, komm, Johannes, komm, Thomas, komm mal her. Ich bin's, berühre meine Wunden. Und der Herr hat die Seinen gesammelt. Der Herr sammelt die Seinen, auch im Gericht, in der Katastrophe, in der Not. Der Herr sammelt die Seinen. Unglücke wird es geben, Schockwellen wird es geben, Erschütterungen wird es geben, dumme Zufälle wird es geben, die gibt es jetzt schon eine ganze Menge. Ja, vor Jahren hatte ich einen Autounfall unten in Spanien, in Murcia und so weiter, auf der Autobahn. Verstehst du, bist ganz unten, ganz nah bei Gibraltar da unten. Und ich war noch selber schuld bei dem Autounfall. Ja, irgendwie der Vorfahrt nicht beachtet oder was weiß ich. Irgendwo hingeguckt, ein paar bisschen weggeguckt und dann ist schon was passiert. Und dann habe ich, als das passiert und mein Wagen hinten aufgerissen, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt hier mitten im Urlaub, mitten in Spanien oder tief unten in Spanien, in Murcia da, bei Murcia komme ich auf die Autobahn. Das alles, ich habe gebetet und weißt, was der liebe Gott zu mir gesagt hat? Johannes, du kommst mit einem blauen Auge davon. Habe ich zuerst nicht verstanden, verstehst du? Dann rief, ich muss ja wohl oder übel meine Autofirma, die Vermietung anrufen und melden, die Polizei ist nicht gekommen, der das mitverursacht hat, der ist weitergefahren, hat mich stehen gelassen auf der Autobahn, da stand ich da. Johannes, du kommst mit deinem blauen Auge vorbei oder davon. Einen halben Tag muss ich da zubringen in der glühenden Sonne und Dann kam jemand von der Mietwagenfirma, brachte mir ein anderes Auto. Und ich bin so froh, dass ich dann weiterfahren konnte, aber halber Tag war es weg. Du kommst mit einem blauen Auge davon. Und ich möchte die Botschaft hier bringen, auch für die Endzeit, für die Gerichte. Wir als Kinder Gottes, wir müssen da durch. Uns wird es nicht erspart. Warum soll es uns besser gehen wie den Weltmenschen? Ja, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Aber wir kommen mit einem blauen Auge vorbei. Matthäus 24, wenn Jesus sagt, betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat und im Winter geschehe. Komm mit einem blauen Auge davon. Ihr werdet das erleben. Du wirst erleben, dass dein Haus abbrennt, dein Geld geklaut wird oder dass so prügeldick auf dein Leben zukommt und sagst, mein Gott, was kann der Mensch überhaupt noch ertragen und verkraften? So prügeldick. Ja, und dann merkst du, es ist schlimm und manchmal wird es noch schlimmer und am schlimmsten. Und dann sagt der Herr, du kommst mit deinem blauen Auge vorbei. Also ich verzweifelte zuerst, ich habe gedacht, wie komme ich nach Hause? Wo ist der nächste Flughafen? Verstehst du, was da für Gedanken im Kopf plötzlich schwirren dort, verstehst du, in der weiten Ferne von Deutschland weg. Ja, du kommst mit einem blauen Auge vorbei, verzweifle nicht am Leben. So wie der Apostel Paulus, als er in diesen Sturm hineinkam, 14 Tage keine Sonne gesehen. Wir verzagten am Leben. Kennst du sowas? Wir verzagten am Leben. Das ist die Situation, wo wir jetzt uns befinden, weltweit. Nicht nur hier in der Gemeinde. Uns geht es gerade gut. Wir können Gott danken, dass es uns noch einigermaßen gut geht. Aber bald hört die Güte auf. Es kann über Nacht anders werden. Über Nacht. Wir verzweifelten am Leben. Jesus sagt, diese Einzeitgerichte werden kommen. Und wir sollen nur bitten, Herr, bring mich durch mit einem blauen Auge. Mit einem blauen Auge. Bring mich durch. Verstehst? Ja, verhindern kann er es nicht. Und er wird es auch nicht verhindern. Gott lässt es zu. Und ich denke, wenn ich so mein Leben zurückschaue, dann sage ich, lieber Gott, was hast du mir alles zugelassen? Verstehst du, du hast das zugelassen, das nicht verhindert und das nicht weggeschafft. Da habe ich gebetet und so weiter. Aber durch das alles hat Gott mich hindurchgetragen. Lob und Dank. Durch das alles. Das ist ein Schrammeln, ein Kratzer und blaue Augen da gewesen. Das blaue Auge heilt. Verstehst du, es geht vorbei. Viele haben ein falsches Bild von Jesus. Oh, wenn du den Heiland hast, also keine Probleme mehr. So hat man mich auch angelogen. Du hast keine Probleme mehr. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Lob und Dank, Halleluja. Stimmt's, das ist alles wahr. Halleluja, es ist wahr. Aber als ich nach 4, 5 Wochen gemerkt habe, ich bin jetzt Christ, ich habe nur noch Probleme. Die hatte ich vorher gar nicht. Verstehst du? Ich konnte vorher das alles machen und ich hatte keine Gewissensbisse. Aber jetzt habe ich bei jeder Kleinigkeit einen Gewissensbiss. Schlechtes Gewissen, ja, und nur noch Probleme. Bin angefochten und angegriffen innerlich. Dann die Leute sagen, du machst was falsch. Bin kritisiert worden. Vorher habe ich mein Leben gelebt, habe mich nicht nach links und nicht nach rechts geschert. Ich bin meinen Weg gegangen. Aber jetzt musst du so sensibel sein. Und viele Menschen glauben, wenn sie Jesus nachfolgen, ja, da läuft alles glatt. Die haben keine Probleme mehr. Die werden nicht mehr krank. In aller Liebe. Denen geht das Geld nicht aus. Die haben immer Reserve irgendwo in einem Sparbuch. Oder so schwarze Kasse. Ja. Sie haben keine Traurigkeit. Oder Kaffeekasse. Und so weiter. Die haben keine Traurigkeit. Die Sonne geht ihnen nicht unter. Die Sonne scheint. Sie sind immer happy. Sind immer glücklich. Sie haben nur Freude im Leben. Sie genießen das Leben. Da wird alles gut, preis Gott, und sie freuen sich. Aber das ist nicht wahr. Solch einen Jesus gibt es nicht. Das ist Märchen-Jesus. Schlaraffenland-Jesus. Ja. Ja. Du wirst von allen geliebt. Ich habe gedacht, auch als ich Christ wurde, ich werde von allen geliebt, von allen verstanden, von allen angenommen. Die Leute mochten mich nicht mehr. Die haben einen Bogen gemacht, wenn sie mich gesehen haben. Ja, ich weiß es, von was ich rede. Kind Gottes zu sein. Da warst du plötzlich ein Ausländer. Verstehst du? Ein Aussiedler oder was weiß ich, was du gewesen bist. Die haben dich nicht verstanden. Ja, vorher hatte ich keine Nöte, aber jetzt habe ich Nöte. Und ganz große sogar. Hier verkauft uns der Teufel einen falschen Jesus, Geschwister. Pass gut auf, einen falschen Wohlstands-Jesus. Glaub an den Herrn und es geht alles glatt. Hast keine Depression, keine Schwierigkeiten, ja, keine großen Probleme, keine Gewissensbisse. Weißt du, was das ist? Das ist ein amerikanischer Jesus. der nicht aus Palästina kommt, der nicht der in Kanaan gelebt hat, der am Kreuz gestorben hat, der uns erlöst hat, ist ein amerikanischer Jesus. Und ich möchte mit einem amerikanischen Jesus nichts zu tun haben. Das ist ein Wohlstands-Jesus, ein falscher Jesus. Da sind mir die Katholiken noch viel lieber, denn die sagen noch was vom Leiden, verstehst du? Wenn du den echten Jesus entdeckt hast, wirst du schockiert sein, was für Gedanken er mit uns hat. Ganz andere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Ja. Und plötzlich musst du mit ihm durch ein Gerölltal gehen, durch ein Trümmertal gehen, durch Tal der Todesschatten, durch Leichenhäuser gehen, verstehst du? Durch Konzentrationslager, wie das, was es auch immer sein mag. Von einer Schockwelle zur anderen. Und ja, da wirst du ganz nüchtern. Plötzlich sagst du, wo bin ich hingeraten? Was ist mit mir los? Und die Jünger dachten nur, Herr, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Wann werde ich Innenminister, Außenminister, Finanzminister oder welcher Minister auch immer? Wann passiert das große Wunder? Und weißt du, was Jesus sagt? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und um das geht es. Durch die Tiefs, durch die ganzen Umstände, durch die ganzen Krisen, durch die ganzen Gerichte, kriegst du den Heiligen Geist. Du wirst so mobil gemacht. Du gehst und sagst, mir ist vollkommen egal. Ich habe ein Ziel und ich verfolge dieses Ziel ganz konsequent. In der Endzeit werden wir die Offenbarung Gottes erleben, aber ganz anders, als wir in der Bibel gelesen haben und gedacht haben oder uns gepredigt worden ist. Gott offenbart sich in Schockwellen, in Schüben, in Schrecken, in Gerichten. Was ist denn da los? So eine kalte Dusche. Ja? So eine Schockwelle. Die Menschen werden erschrecken. Schon allein, das Schlimmste war schon allein bei meiner Bekehrung, habe ich mich so erschreckt. Plötzlich merke ich, was ich für ein Gauner, was ich für Sünder bin. Ich habe gedacht, ich wäre ein Heiliger. Ja, als der Evangelist schrieb, bekenne Jesus deine Sünden, habe ich ihm zurückgeschrieben, lieber guter Mann, ich habe keine Sünden. Verstehst du? Aber dann sagte er, geh mal in dir rein. Geh mal in dir. Als ich in mir selbst hineingegangen bin und anfing nachzudenken, was alles in meinem Leben falsch gelaufen ist, habe ich gemerkt, dass ich ein ganz großer Sünder bin. Und die Gnade Gottes bedarf. Das war einer meiner größten Schockwellen. Und die Bibel sagt, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet werden. Die Gerichte Gottes kommen. Von Anfang an. Die Schockwellen kommen. Menschen erschrecken sich zuerst. Und sagen, Gott, was ist mit mir los? Aber das ist die Offenbarung Gottes, wie Gott sich offenbart. Wie Gott wirkt. Er ernüchtert uns. Schockwellen sind eine Reaktion Gottes, ein Zeichen dafür, dass Gott uns noch nicht aufgegeben hat, dass er uns lieb hat, dass er uns noch nachgeht. Ein Zeichen dafür, dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Ja, Bruder und Schwester, wenn du geschockt und geängstigt wirst, gezüchtigt wirst, was du an der Züchtigung verstehst, beschnitten wirst, das sind gute Taten Gottes. Also wenn ich Schwierigkeiten habe, dann weiß ich noch, ich bin noch auf einem guten Weg. Denn wenn ich keine Schwierigkeiten mehr habe, dann habe ich den guten Weg verlassen. Dann hat der Teufel mich in seiner Hand. Dann steuert er mich. Aber wenn ich Probleme und Schwierigkeiten habe, ich weiß, Gott ist mit mir. Gott lässt es zu. Gott bringt mich rein und er bringt mich wieder aus den Problemen raus. Und ich bin Gott nicht gleichgültig. Wie heißt es einmal in der Bibel? Welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Züchtigung tut das nicht gut und du darfst heute niemand mehr züchtigen. Von wegen darüber noch was sagen. Schockwellen sind Weckrufe Gottes. Gott will auf seine Art bei uns noch was bewegen. Oh Gott, wenn das wirklich so ist. Wie oft habe ich Gott gesagt, Herr, wenn das wirklich wahr ist, du sollst nicht richten. Und wie oft habe ich Menschen gerichtet und plötzlich kam das alles auf mich zurück. Dann bin ich von Gott gerichtet worden. Dann, weißt du, ich habe es niemandem gesagt, es geht auch niemandem was an, aber ich habe plötzlich gespürt, so wie es mir jetzt wehtut, dieses Richten, wenn ich da von Gott gerichtet werde, von Gott geprüft werde auf Herz und Nieren, so schlimm war das auch bei der anderen Person. Der erste Fall, was ich in meinem Leben hatte, das war, ich habe eine arme Frau gerichtet. Diese Frau hat jedes Mal gegen Monatsende in der Gemeinde, wir haben ja früher so eine Sitte gehabt, wer hat ein Problem, dann hat sie sich immer gestreckt, ich habe ein Problem, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen oder meine Raten nicht mehr bezahlen, bitte betet für mich, verstehst du? Dass ich irgendwo in meinem Herzen gedacht habe, Mensch, liebe Frau, du sollst lieber dein Geld besser einteilen und nicht immer bei Otto Neckermann einkaufen auf Kredit. Verstehst du? So habe ich die Frau in meinem Herzen gerichtet. Gott sieht, was du in deinem Herzen machst. Und dann war ich plötzlich in einer Schuldenkrise und konnte meine Schulden nicht bezahlen, verstehst du? Aber ich habe meine Hand nicht gestreckt zum bitte betet für mich. Ich habe dem lieben Gott gesagt. Und ich habe gesagt, lieber Gott, ich verdiene die Strafe jetzt, weil ich die Schwester gerichtet habe. Ich habe Buße getan. Und weißt du, ist es so wichtig, wenn du gerichtet wirst, tu Buße. Ich habe gesagt, lieber Gott, vergib mir, ich werde nie mehr jetzt eine Schwester richten oder einen Bruder richten, die in Schulden, in Krisen, finanzielle Krisen geraten ist oder jemand krank geworden ist, durch welche Umstände auch immer, oder jemand Depressionen hat. Ich werde niemand richten, ich kann es selber kriegen und es kommt zu mir. Aber Gott sei Dank, ich darf Buße tun, und wenn wir Buße tun, vergibt Gott uns und reinigt uns und hilft uns zu verstehen. Hinterher kann man sich lustig machen und sagen, guck mal, so funktioniert es. Ich würde nie Zeugnis geben davon, wenn ich nicht aus dieser Talsohle rausgekommen wäre. Gott hat mir geholfen, auf wunderbare Art und Weise. Aber erst, nachdem ich Buße getan habe. Wer seine Sünden bekennt und lässt, dem wird es gelingen, heißt es in der Bibel. Deshalb diese ganzen Krisen, Schockwellen und diese ganzen Erschütterungen. Immer wenn Gott sich der Erde näherte, fing an die Erde zu beben. Die Erde reagiert, der Mensch reagiert auch, sobald Gott uns etwas näher kommt. Sobald Gott an uns arbeitet, oh Gott, nimm das nicht weg, nimm das, hilf mir, dass ich das und das behalten kann, dass ich nicht alles verliere. Ja? Gott baut sein Reich, seine Regierung auf seine Art und Weise. Er etabliert seine Herrschaft in uns ganz anders, als wir denken. Wir denken, Gott gibt uns und überschüttet uns mit seinen Segnungen, mit Gold und Silber und Vögel, wie ich hier beim Baruch gelesen habe. Ja, mit Tieren aus exotischen Tieren aus aller Welt, ja, dass ich den ganzen Zoo um mich herum habe, dass ich mich erfreue am Leben. Nein, Gott schickt auch manchmal böse Tiere, Löwen und Nattern und Heuschrecken. Und die fressen alles kahl noch dabei bei mir. Gott offenbart seine Kraft und seinen Willen hier bei mir, bei uns auf Erden. Schockwellen, diese Gerichte sind nur Zeichen, Gott ist hier und Gott bricht durch. Gott ist in Arbeit. Gericht. Ja, Gott macht etwas Ungewöhnliches. Da passiert etwas aus der unsichtbaren Welt. Da bricht sich Gott Bahn. Und Gott will ein Fundament in meinem Leben legen. Das sind Gerichte Gottes. Wenn du einmal durch die Gerichte Gottes hindurchgegangen bist, wer sich selbst richtet, der wird nicht mehr gerichtet. Das ist Bibel, das ist das Wort Gottes. Gott lässt Erschütterungen zu, um uns Menschen näher zu sich zu ziehen, um uns auf das Wesentliche aufmerksam zu machen, und er bringt uns schneller ans Ziel dadurch, durch diese Erschütterung. Da schafft er so schnell Veränderung. Durch Kriege gab es so viel Veränderungen in der Welt. Durch Kriege. Die Landschaft hat sich so plötzlich verändert. Und wenn wir mittendrin im Kampf, in der Krise, im Gericht sind, da gibt es so viel Veränderung. So plötzlich. Durch Krankheit. Da merkst du plötzlich, was wichtig und unwichtig ist, was Nebensache ist. Kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn du einmal dem Tod ins Auge geguckt hast, dann weißt du, was ist im Leben wichtig und unwichtig. Alle, die ja, Todeserfahrungen gemacht haben, die haben radikal ihr Leben umgeändert und umgekrempelt. Plötzlich haben sie gesagt, das ist gar nicht mehr wichtig. Jetzt haben sie plötzlich neue Prioritäten in ihrem Leben gesetzt. Reg dich nicht auf. Ärgere dich nicht, wenn solche Schockwellen über dein Leben kommen. Wenn du dem Tode nahe bist, Gott will dir zeigen, alles vergeht, alles ist so vergänglich, alles ist so nichtig. Pfeif auf alles. Ja, alles nur ja, Quatsch. Alles so vergänglich, diese Plunder. Da steht da, die schönen Klamotten, der schöne Teppich, der Fernseher. Ja, alles nur Unsinn und Dreck. Das nimmst du alles nicht mit. Die Pharaonen waren noch so blöd, sie haben noch den ganzen Schmuck mitgenommen in ihre Pyramiden. Und da kamen die Grabräuber. So viele Christen sind auch noch so blöd, wie die Pharaonen damals waren. Die denken, ich kann alles mitnehmen und das kann ich im anderen Leben noch gebrauchen. Im anderen Leben kannst du gar nichts von dem gebrauchen, was du hier gebrauchst. Es sind nur, diese Schockwellen sind nur göttliche Schreckschüsse, möchte ich sagen. Der liebe Gott schießt nicht scharf, er schießt nur mit Schreckschusspistole. Ja, nur mit Schreckschuss. Es sind nur Signale, Alarmzeichen. Er will dich nicht in Panik bringen, sondern er will dich zum Umdenken bewegen. Durch all diese Krisen will der liebe Gott uns zum Umdenken bewegen. Und Gott gebraucht Schreckensbilder, damit wir aufwachen. Gott, stell dir vor, du hast einen Horrortraum und nach diesem Horrortraum aufwachst. Du sagst, ach, was war heute Nacht los bei mir? Und dann denkst du plötzlich über bestimmte Dinge nach. Er versetzt uns in Todesangst, damit wir aufwachen und nicht mehr gleichgültig sind. Wir empfinden plötzlich eine Bedrohung und sagen, oh Gott, mein Leben hängt nur noch an einem Faden. Und unser Leben hängt wirklich an einem Faden, Geschwister. Nur noch ein kleiner Knopfdruck und schon ist die Welt ein Pulverfass. Hebräer Kapitel 12, Vers 5 und folgende Verse, da heißt es, mein Sohn, für die Tochter gilt es auch, mein Sohn, meine Tochter, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Ja, verzage nicht, wenn du gestraft bist, wenn du einen Strafzettel bekommst. Gut, du hast einen Fehler gemacht, aber du lernst aus diesen Fehlern. Denn wenn der Herr lieb hat, heißt es hier weiter, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und es dient zu eurer Erziehung, meine Söhne und Töchter, sagt der Herr hier, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Weißt du, heute sind die Menschen alle verzogen. Gehe durch die Welt und du siehst lauter verzogene Typen. Da ist keiner mehr. Auch von den christlichen Kindern, Familien, aus den gläubigen Elternhäusern, die meisten Kinder sind verzogen, verwöhnt, verweichlicht. Ja, schau die Welt an. Und die meisten Christen sind genauso verweichlicht und verdummt. Gott will uns nicht hemmen und lähmen und blockieren. Nein, er will uns wachrütteln. Wach auf, ruft uns die Stimme, hat Martin Luther einmal geschrieben in einem Lied. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Schockwellen, Schrecken kommen, wenn Gott nicht mehr anders uns berühren und fassen und ergreifen kann, wenn er mit uns nicht mehr sprechen kann, dann kommen diese Schockwellen. Ich kann dir einen Tipp verraten. Du hast weniger Schockwellen, weniger Erschütterungen, weniger Krisen, weniger komische Umstände, wenn du immer auf den Herrn hörst, wenn du immer mit dem Heiland gehst. Und wenn du gar nicht mal aus dem Haus gehst, aber so kannst du gar nicht leben, dass du gar nicht mal aus dem Haus gehst, im Kloster lebst oder irgendwo auf einer einsamen Insel des Robinson Crusoe, verstehst du? Das geht nicht. Das geht nicht. Aber wir sind noch in dieser Welt, aber wenn wir aufpassen, wenn wir vorsichtig sind, wir können so recht und schlecht durchkommen. Gott will ja nicht uns unnötig strafen, aber wenn es manchmal nötig ist, müssen wir nachsitzen und unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir nicht auf Gott hören, nicht mehr anders hören, muss er eine Schockwelle irgendwo loslassen, dass die Erde wieder bebt, dass die Sonne sich verdunkelt, dass der Regen nicht mehr kommt oder vieles andere mehr. Wenn Gott warnt, will er ja uns korrigieren. Also Kurskorrektur, rotes Licht. Und wir sollten auf die roten Lichter achten in unserem Leben. Und schon auf die gelben Lichter sollten wir achten. Ich fahre von Stuttgart nach Reutlingen mit meinem Wagen und weiß, was da passiert. Da leuchtet so ein gelbes Lichtlein an. Und denke, naja, damals war so Citroën Diane, was ich gehabt habe, so ein kleines Auto, leuchtet das Licht an. Und es ärgert mich. Weißt du, was ich mache? Ich lange das unter der Konsole und ziehe den Stecker raus. Und das Licht hat nicht mehr geleuchtet. Ich habe meine Ruhe gehabt. Aber ein paar Kilometer weit hat sich das Auto, der Motor gefressen. Und es hat mir ein paar tausend D-Mark gekostet. Verstehst du? Wir können so leicht sagen, ich höre nicht drauf, ich achte nicht auf diese Signale, das interessiert mich gar nicht, aber dann zahlst du die Zeche. Ja, da zahlst du die Zeche. Hier, Gott warnt, die Welt wird in Entsetzen gepackt, verstehst du, erschüttert und pass auf, das wird nicht mehr lange dauern. Du kannst bald die Stunden zählen. Eines Morgens ist es soweit. Und da werden die Menschen schreien, Berge und Hügel fallen über uns. Ja, wir fürchten uns vor dem, was jetzt noch kommt, was alles noch passiert als nächstes. Und du wirst die Heiligkeit Gottes erkennen, die Gerichte Gottes, Gott ist gerecht. Du wirst bestürzt sein. Du wirst vielleicht zittern und beben. Aber wenn du den Frieden Gottes hast, dann kannst du singen, mir ist wohl in dem Herrn. Dann bist du gelassen und getrost.
und du wirst Frieden haben. Und da heißt es in der Bibel, als diese schrecklichen Dinge da passierten, in der Offenbarung, und sie taten keine Bußen, sie bekehrten sich nicht, sie veränderten sich nicht, sie hörten damit nicht auf. Und wenn, dann nur für ein paar Augenblicke bis zur nächsten Zornschale, bis zur nächsten Posaune, bis zum nächsten Siegel, bis es geöffnet wurde, sie taten nicht Buße. Es wurde noch schlimmer, noch schlimmer. Es hat auf Dauer nichts verändert. Wisst ihr, Gott will etwas auf Dauer bei uns verändern. Nicht nur für ein paar Augenblicke jetzt, nur für heute, dass es uns heute gut geht, dass ich heute gesund bin, dass ich heute springen kann, dass ich heute Purzelbaum machen kann, dass ich heute fröhlich bin. Nein, Gott will, dass wir dauerhaft seine Kinder sind. Ja, in einem Dauerzustand. Da eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und es wird immer schlimmer. Und ja, weißt du, die Menschen taten nicht Buße, es blieb alles beim Alten. Im Gegenteil, sie wurden noch verstockter, so wie der Pharao, noch verstockter. Da kommt noch eine Diagnose und die andere Diagnose ist noch schlimmer. Der nächste Befund ist noch schlimmer, das nächste Ergebnis ist noch schrecklicher. Da ändert sich nichts im Leben. Da hören die Leute nicht mit dem Rauchen, da hören die Leute nicht mit dem und dem nicht auf, verstehst du? Die machen so weiter. Lernen nicht aus ihren Fehlern. Sie vergessen wieder die Diagnose vom letzten Jahr, verstehst du? Da war es schon so schlimm und jetzt wird es noch schlimmer. Sie kommen dann ja von einer Schockwelle zur anderen. Eine Schockwelle ist stärker als die andere, eine Erschütterung ist größer als die andere. Der Mensch wird wie Pharao immer noch verstockter. Nein, heute nicht, nächstes Mal. Und dann schiebt man das auf die lange Bank und man stumpft dann mehr und mehr ab. Es muss ständig neue Plagen geben, neue Plagen kommen, neue Erschütterungen passieren. Und beim Pharao kamen permanent Plage um Plage, bis er vor Gott kapitulierte. Was muss in unserem Leben noch alles passieren, dass wir vor Gott kapitulieren? Dass wir sagen, ja, mach, was du willst. Schlag mich tot, wenn du willst. Ich will dir gehorchen. Ich will dir treu sein. Ich will zu dir halten. Ich will bei dir bleiben. Und ich frage nicht mehr nach Himmel und Erde, mich interessiert das ganze Zeug nicht mehr. Wenn ich dich nur habe, verstehst du, das ist nämlich, dass wir so weit kommen, dass wir ja nur noch Gott haben. Pharao brauchte die harte Sprache Gottes. Ja, dieses Einschneidende in seinem Leben, was ihm wirklich wehtat, sein erstgeborener Sohn. Und erst dann wacht der Kerl auf. Gottes Wille soll geschehen. Und die Menschen verweigern den Willen Gottes, die tun es nicht. Darum die Schockwellen, wie beim Pharao oder woanders auch, eine Erschütterung nach der anderen, ein Problem nach dem anderen, ein Sturm nach dem anderen, ein Ärger nach dem anderen, eine Krise nach dem anderen. Anstatt dass man mit Gott und dem Himmel zusammenarbeitet und man sagt, ja Herr, so wie Jona. Jona war auf der Flucht vor Gott und auch da, der Sturm hörte nicht auf, der Sturm wurde immer noch stärker, immer noch größer. Und dann haben sie gewürfelt, die Leute, und haben gesagt, Jona, bei dir, du bist diese Nummer, die wir gewürfelt haben. Und Jona, was ist dein Geschäft? Warum bist du unterwegs? Was tust du? Und dann sagte er, ich bin Gott weggelaufen. Und was sollen wir mit dir machen? Dann sagt der Jona, schmeiß mich raus. Und dann habt ihr Ruhe und Frieden. Jona hat es eingesehen, hat Buße getan, schmeiß mich raus, ich bin schuld. Und Gott hat dann dafür gesorgt, dass der Jona an seinem Platz kommt, wo er hinkommen sollte. Und Jesus sagt, dem Volke Israel, dem Volke Gottes wird kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen von Jona. Denk was darüber nach, was du willst, und du wirst schon ein Ergebnis finden. Dir wird es nicht besser gehen mit dem Jona. Und du wirst dorthin gehen, wo er dich hinhaben will. Die Schockwellen sind nur Demonstrationen und Reaktionen Gottes, Gottes Antworten auf dein Gebet. Herr, bring mich weiter, führ mich ans Ziel. Und Gott arbeitet dann plötzlich. Ich habe ein ganz dummes Gebet mal gebetet und ich würde niemandem raten, dieses Gebet zu beten. Da kam ich mit pietistischen Kreisen zusammen und diese Leute haben gesagt, oh, wir müssen mehr zerbrochen werden. Herr, zerbrich mich, zerbrich mich. Und dann habe ich angefangen, so dummes Gebet zu sprechen, so wie die Pietisten beten. Herr, zerbrich mich. Du, und dann hat der liebe Gott angefangen, mich zu zerbrechen. Und so zu zerbrechen, dass ich konnte nicht mehr beten, ich konnte nicht mehr glauben. Ich habe meine Kinder beten lassen. Ich konnte nicht mehr Tischgebeten mehr sprechen. Ich konnte Gott nicht vertrauen, weil ich habe gesehen, Gott ist kein netter Mann, verstehst du, der hat mich nicht lieb, aus welchen Gründen auch immer. Herr, zerbrich mich. du erlebst Golgatha, du erlebst die Kreuzigung, du erlebst Gethsemane, wenn du sagst, Gott, zerbrich mich. Deshalb, du musst Gott nicht nachhelfen. Der Teufel hört es. Der Teufel hört es. Herr, zerbrich mich. Jage nach der Heiligung, mehr nicht. Versuche Gott gefällig zu leben. Gott wird schon an dir arbeiten. Er wird schon die dunklen Stellen aus deinem Leben entfernen. Weißt du, da kriegst du die Antworten aus dem Jenseits der unsichtbaren Welt. Und je besser wir auf Gott eingehen und auf Gott reagieren, ja Herr, yes Lord, ja Herr, yes Lord, ja Herr. Verstehst du? Und du wirst merken, wie Gott dich dann führt und leitet. Je schneller wir uns von ihm verändern lassen, je schneller wir die Wahrheit annehmen, desto weniger Schockwellen gibt es in unserem Leben. Da haben wir weniger Probleme. Und wenn die Probleme auf uns zukommen, die treffen uns viel weicher. Die gehen uns so vorbei, sie rauschen nur vorbei, die streifen uns nur. Je schneller wir uns vom Herrn verändern lassen, desto einfacher geht der Herr an uns vorüber. Je schneller, ja, desto einfacher. Ja, und wir beruhigen uns, Herr, ist es gut. Ich werde nicht vergessen, ich habe euch schon diese Geschichte ein paar Mal erzählt, in Frankreich. Ich fahre ein nagelneues Auto, 3-4 Wochen alt, oder vielleicht 5 Wochen alt, und ich bin in diesem großen Kreisverkehr da in Paris und komme in dem Kreisverkehr und komme nicht mehr raus. Da war ich noch gar nicht groß gewöhnt, verstehst du, Stuttgart hat nicht keinen großen Kreisverkehr, aber da kam ich nicht mehr raus. Und da kommt so Renault, streift mich vorne, verstehst du, und ich gleich rausgesprungen und halte den Mann an und winke, Polizei auf der anderen Seite, der pfeift, und er kommt rüber und sagt, was ist da los, wie viele Tote gibt es hier, hat er gefragt. Dann schaut er mein Auto an, habe ich gesagt, sehen Sie, mein heiliges Blechle, das ist verkratzt. Dann sagt er, fahren Sie weiter, sonst werden Sie noch Strafe zahlen. Und ich musste weiterfahren. Und dann habe ich die französischen Autos angeguckt, die haben alle Kratzer. Verstehst du? Die haben alle Kratzer. Und du musst mit Kratzer leben. Ja, und gelassen sein. Beruhige dich, reg dich nicht so auf, nimm die Dinge nicht so dramatisch. Steige dich nicht raus, rauf. Verstehst du? Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Psalm 105, Vers 26 und folgende Verse. Er sandte Mose seinen Knecht, den Aaron, den er auserwählt hatte. Sie taten unter ihnen Zeichen und Wunder im Lande Hams, also in Afrika hier und in Ägypten. Sie taten Wunder. Wohl den Menschen, die die Zeichen Gottes begreifen. Wohl den Menschen. Also ein Kratzer. Nächstes Mal passiert besser. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mein Auto in der Garage, im Parkhaus stehen gelassen und bin mit der Metro weitergefahren. Verstehst du? Da lebst du vorsichtig. Da begibst du dich nicht in Gefahr. Wenn der Gefahr begibt, der kommt da drin um. Wohl dem, der auf die Zeichen achtet, der die Sprache Gottes versteht, der sich vom Herrn führen lässt. Wohl dem Menschen. Wer das verstand, was Gott wirklich wollte, was Gott sagt, was durch diese Schockwelle, durch das Gericht gesagt wird, der kann sich korrigieren. Der ist mit Moses, wer das verstand, dass Gott wirklich durch Gericht sein Reich baut, durch Auseinandersetzung, durch Spannungen, durch Krisen, Gott baut sein Reich, der ist mit Moses mitgegangen, der ist aus Ägypten rausgezogen, eine ganze Menge, der hat gesehen, guck mal, Gott ist mit Moses. Ja, der erlebte übernatürliche Wunder. Der kam sogar ins andere Land, ins gelobte Land, weil er die Zeichen gesehen hat. Und wenn du siehst, die Zeichen, die Gott durch sein Wort an dir tut, hier hat Gott mich durchgetragen, hier hat er mir geholfen, hier hat er mein Gebet erhört. Das sind alles nur kleine Zeichen, nur kickerles Zeug, verstehst du? Aber für uns sind sie natürlich Sensationen. Ja? Und hier war der Herr. Das sind alles Meilensteine, wie beim alten Samuel. Eben Ezer, bis hierher hat Gott uns geholfen. Das sind Erfahrungen, die wir machen. Und es geht durch Gericht, durch Prüfung, durch Tests. Der war bei Moses und Aaron, bei den Auserwählten Gottes. Und die haben sich weiterführen lassen und Gott hat sie von Tag zu Tag geführt, auf wunderbare Art und Weise, mittendrin in der Wüste, wo nichts da war. Unter der Führung Gottes haben sie die Macht Gottes erlebt. Gerichte Gottes kündigen sich an. In 1. Johannes 2, Vers 18, da heißt es, meine Kinder, schreibt der Johannes so liebevoll, verstehst du? Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wenn ich Weltkalender angucke, die Weltenuhr angucke, es ist die letzte Stunde. Stell dir mal vor, deine letzte Stunde hat geschlagen. Es ist die letzte Stunde. Und für die Welt hat die letzte Stunde geschlagen. dann wird die vieles unwichtig, welche Tapeten ich da nehme. Da, dass in meinem Wohnzimmer der Teppich mit den Tapeten zusammenpasst und mit dem Vorhang, dass die Möbel farblich zusammenpassen. Ja, und dass der Teppich, ja, da so Löcher verschließt, dann ist es vollkommen egal, wenn du weißt, es ist meine letzte Stunde. Dann ist auch egal, was auf den Tisch kommt. Ist alles unwichtig. Und Geschwister, genauso, wenn wir wissen, wir leben in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Die Erde veraltet, steht in der Bibel. Wenn die letzte Stunde schlägt, dann gibt es ganz andere Fragen, die uns bewegen sollten. Nicht mehr die Nebensächlichkeiten und nicht mehr das Irdische, Vergängliche. Da sollten wir fragen, wo gibt es noch Öl? Meine Lampe verlöscht. Die 10 Jungfrauen, die sind dem Bräutigam entgegengegangen. Alle 10 waren Jungfrauen, alle 10 sind dem Bräutigam entgegengegangen, aber nur 5 hatten Öl in ihrer Lampe, zusätzlich. Du siehst, es gibt solche und solche. Der Abgrund tut sich auf. Die Erde geht zum Anfang zurück. Das ist die Weltgeschichte wieder. Wir kommen wieder zu dem Punkt zurück. Jesus steht vor der Tür. Er hat die Türklinge schon in der Hand. Und bald ist Schluss mit lustig. Mit dem ganzen Umtrieb, mit den ganzen Festen, mit dem ganzen Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ja. Kommen wieder neue Schockwellen. Da vergeht das Feiern. Stürme werden kommen. Gott ermutigt seine Kinder. Wir sind in der Endzeit. Es geht aufs Ganze. In der Bibel heißt es, wenn ihr das alles seht, wenn das alles hört und das alles miterlebt, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Ja. Der Teufel will dem lieben Gott eine verbrannte Erde zurücklassen. Eine verwüstete Erde. Eine ruinierte Erde. Eine ruinierte Menschheit. Das hat er schon erreicht. Die ganzen Menschen sind heutzutage für mich persönlich ruiniert. Bevor er aufgibt, bevor er kapituliert, sprengt er sich selbst noch in der Luft und stampft alles zusammen. Erlösung ist kein Spaziergang, meine lieben Geschwister. Wer erlöst werden will, der muss alles dran geben. Die Gerichte Gottes stehen vor der Tür. Dem kostet alles. Du musst alles auf eine Karte setzen. Jetzt oder nie. Ja, und dir bleibt nichts erspart. Die meisten Menschen verstehen nicht, in welcher Zeit wir leben. Wir denken, wir werden nochmals 1000 Jahre haben. Ja, das tausendjährige Reich wird noch kommen, Geschwister. Ja. Vergiss das tausendjährige Reich. Weißt du, sie wissen nicht, wo sie leben. Sie verspielen, vergeuden kostbare, wertvolle Zeit. Sie verprassen ihr Leben, so wie dieser verlorene Sohn alles sein Erbe hat er verprasst. Und er ist splitternackt da am Schweinetrock. Viele verpassen sogar die Stunde Gottes. Zerstören ihr Glück, zerstören ihre Berufung. Und dann sagt der Heiland klipp und klar, Kinder, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Was heißt das wirklich? Mir morgen darüber, wenn ich darüber über die Sonne spreche, es wird so schlimm werden, dass kein Mensch mehr selig werden wird. Auch der Christ nicht, auch der beste Christ nicht. Nicht einmal der Papst wird mehr selig. Ja? Niemand mehr. Wer wird noch selig werden? Aber der Herr sagt, weil du bewahrt hast mein Wort, will ich auch dich bewahren von der großen Versuchung über den ganzen Erdkreis, der über den ganzen Erdkreis kommen wird. Wir sind in der Endzeit, es geht ums Ganze, es geht um alles. Wir sind in der Finale, im Endspiel. Ja. Wer Jesus kennt, der muss nicht mehr sich vor der Endzeit fürchten. Was wird passieren mit dem Antichrist, des falschen Propheten, mit dem großen Abfall? Nein, du bleibst an Jesus, du weißt, ich kenne meinen Heiland. Ja, ich werde kein Fremdling dort sein, nein, weil ich den Heiland so gut kenne. Du musst dich vor den Erschütterungen und den Schockwellen dich nicht mehr fürchten. Daniel sieht in seiner Vision den Stein aus dem Fels gehauen, der das Standbild des Königs Nebukadnezars zerstört. Europa wird zerbrechen, das kann ich dir schriftlich geben. Du siehst jetzt mit Brexit und was weiß ich, mit den ganzen Dingen, was da passiert, nacheinander. Europa ist in einer großen Krise. Egal was es ist, aber ich will nicht darüber sprechen, das ist nicht mein Thema. Weißt du, der Tag wird kommen, dass von Europa nichts mehr übrig bleibt. Da bleibt es so wie in Deutschland nach dem 30-jährigen Krieg. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Da sind sie so zersplittert und so zerstritten gewesen, die Völker und die Stämme. Die Gerichte Gottes kommen. Von den Reichen dieser Welt wird nichts mehr übrig bleiben. Königreiche sind schon zerbrochen, sie zerbrechen weiter. Kommunismus ist zerbrochen, Kapitalismus ist zerbrochen, Demokratien brechen zusammen. Wer glaubt noch an Demokratie heutzutage? Man verwendet das Wort Demokratie, aber keiner glaubt mehr daran und es funktioniert auch nicht mehr. Religionen zerbrechen, ja, die Kirchen zerbrechen, alles vergeht, alles wird in Frage gestellt und am Ende, ja, was bleibt? Nichts mehr. Und am Ende bleibt nur Gott. Und er sitzt im Regiment. Er hat die Zügel fest in der Hand. Er hat noch nicht die Kontrolle verloren, meine Lieben, über diese Welt. Und er wird seine Kontrolle nicht dem Teufel überlassen. In aller Liebe. Verwüstungen werden zunehmen. Verwüstungen in der Natur. Verwüstungen des menschlichen Lebens. Ist dein Leben noch interessant und spannend? Verstehst du? Wenn du die Welt richtig anschaust und ehrlich bist, das Leben ist stinklangweilig. Auch wenn wir voller Unterhaltung sind, voller Rummel, voller Betriebsamkeit, voller Theater, voller Kunst. Ja, alles nur, das ist ja, verstehst du? Und da wird nur noch genickt, aber das Leben ist verwüstet. Diese Begeisterung, diese Freude, die man früher gehabt hat, diese Begeisterung ist nicht mehr da. Von deinem Internet, verstehst du, von deinem Smartphone, wo ist deine, die Begeisterung? Da kriegst du nur von einem Bild zum anderen. Krankheiten verwüsten die Menschen. Guck mal, fast alle Leute sind krank. Frag noch, wer ist noch gesund von euch? Verstehst du? Wer ist noch gesund? Wer hat keine Krankheit, keine ernsthafte Krankheit? Ja, immer der Mensch, das menschliche Leben wird immer leerer, immer ärmer, immer dürftiger, immer primitiver. Ja, immer so auf diese großen gemeinsamen Nenner zurückgebracht. Verstehst du? Eins und eins ist zwei und mehr weiß er auch nicht mehr. Jesus spricht von einem Gräuel an heiliger Stätte. Dann denken manche, im Tempel in Jerusalem wird auf dem Ölberg was passieren. Vergiss das. Verwüstungen an heiligen Städten. Schau die Gemeinden heute an, die Kirchen, die verwüsten, die Moscheen. Ja, der Teufel hat keinen Respekt mehr vor Kirchen, Moscheen, Synagogen, Tempeln. Da sprengt er sich in der Luft, die Terroristen. Verstehst du? Da haben sie kein Ablehnung. Verstehst du, es ist ihnen alles egal. Am Gräuel an heiliger Stätte. Da sehen wir von Neuseeland bis USA, in Frankreich, überall Deutschland. Verwüstungen des inneren Menschen. Verwüstung der Persönlichkeit. Ich frage, wo gibt es noch Persönlichkeiten? Menschen, die einen Charakter haben. Menschen, die noch Gefühle und Motive besitzen. Schon die Kinderherzen werden verwüstet. Und auf die Straße zu Demonstrationen geschickt. Geld verdirbt den Menschen. Materialismus, Wohlstand und so weiter verdirbt den Menschen. Gott will die Schläfer, die Schlafmützen aufwecken. Das Gericht Gottes kommt. Und das Gericht Gottes fängt am Hause Gottes an. An der Kirche. An der Gemeinde. An uns Christen. Am Hause Gottes fängt das Gericht an. Und Gott will uns aufwecken. Ja, Gott richtet nicht die Welt als erstes. Zuerst richtet er die Christen. Er schreckt die Christen. Bringt die Christen raus aus dem Bett. Gott redet, Gott warnt, Gott ruft. Wer versteht sein Reden? Das Countdown läuft. Mein Gebet ist heute, oh Gott, Herr, öffne uns die Augen, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. In der Welt wird es immer düsterer und dunkler. Deine Gerichte brechen los, das Countdown läuft. Es gibt kein Zurück mehr, die Uhr kann nicht mehr zurückgedreht werden. Und ich bitte um Gnade und Erbarmen, Herr, für all die Menschen, die dein Wort hören und gehört haben, vielleicht auch jetzt gerade diese Predigt hier gehört haben. Herr, schenke noch einmal Gnade. Weck die Toten auf, die Lauen, die Trägen, die Müden, die Schläfer. Erwach, dass die Jungfrauen wieder aufwachen und ihre Lampen bereit machen, der Bräutigam kommt und dass sie ihm freudig entgegengehen und nicht ängstlich und verzagt. Herr, tröste dein Volk, stärke sie, dass sie durchhalten und überwinden, dass sie überstehen und überleben. Es geht um unser Überleben. Und die Bibel sagt, wer da steht, der sieht zu, dass er nicht falle. Es geht um unser Überleben. Lieber Gott, stärke uns und gib uns Gnade in dieser ernsten, ernsten, ernsten Zeit. Überall brennt es, überall fackelt es, überall ja, gehen Lichter, ja, Feuerflammen auf. Du schreibst mit Feuerflamme an dieser Wand dieser Welt. Und Herr Jesus, du kommst bald. Und wohl dem, der bereit ist. Segne meine Hörer, segne meine Geschwister, segne meine Freunde. Amen.